Ja, wir sind live. Hallo und herzlich willkommen beim Live-Schach-Talk einer neuen Ausgabe. Und wir haben heute nicht nur einen Gast, sondern sogar zwei Gäste, nämlich Dinara und Dennis Wagner. Aber zuerst begrüße ich mal, wie immer, meinen Co-Moderator, den stolzen Vater des jüngsten Teilnehmers der deutschen Schachamateurmeisterschaft, die gerade läuft, Jonathan Karlstadt. Hallo, Johnny.
Hallo Michael, hallo Dinara, hallo Dennis, schön, dass ihr da seid.
Hallo zusammen, freut uns, dass wir hier heute sein dürfen.
Ja, mich freut es auch und Dinara im besten Deutsch schon, also es war mir nicht ganz klar, wie gut du Deutsch sprichst, aber inzwischen bist du interviewreif, ne? Weil ich hatte dich, ich glaube vor 2 oder 3 Jahren haben wir uns in Darmstadt mal gesehen, da hatte ich dich gefragt, da hast du gesagt, ah, lieber noch nicht.
Ja, das war, ich glaube, vor 3 Jahren und damals habe ich nur so ein halbes Jahr in Deutschland gewohnt. Und ja, damals, das war ein bisschen zu früh, einen Podcast auf Deutsch machen. Es ist immer noch zu früh, denke ich, aber es ist schon besser, ja.
Ja, und du hast ja Dennis an deiner Seite und ihr seid ja Deutschlands stärkstes Schach-Ehepaar. Wo habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? War das beim Schachspielen?
Das war beim Schachspielen, ja. Aber gar nicht so leicht zu sagen, weil das erste Mal, dass wir wirklich mehr miteinander geredet haben, war wahrscheinlich in Riga, ja, 2019 beim RTU Open, wo wir beide gespielt haben. Aber wir haben uns auch schon vorher bei Turnieren gesehen. Also erstmal, was ich mich wirklich daran erinnern kann, war 2016 bei der Junioren-WM in Indien, wo wir beide gespielt haben, in Bhubaneswar. Aber wir haben dann später auch herausgefunden, dass wir auch schon an vielen Jugendweltmeisterschaften teilgenommen haben. Gleichzeitig, ich glaube, die früheste war in der Türkei 2009. Da waren wir aber noch ganz klein, aber da sind wir uns, glaube ich, noch nicht über den Weg gelaufen.
Okay, Johnny, hast du mit den beiden auch schon die Klingen gekreuzt?
Mit Dennis ja. Ich glaube, wir haben einmal in der Bundesliga gegeneinander gespielt und vielleicht auch nochmal irgendwelche
mich.
Ja, also nach dem Motto, ein blindes Huhn trinkt auch mal ein Korn, lief das damals ausnahmsweise mal ganz gut für mich. Genau, gegen Dinara habe ich, glaube ich, noch nie gespielt. Aber das kann sich ja noch ändern, wer weiß. Noch das Weg ist kommt.
Ja, und ihr spielt auch beide in der Bundesliga, ne, in Viernheim. Ihr seid da, ich habe es mal nachgeguckt, auf Platz 12 und 16 von einem ja richtig starken Kader. Kommt ihr da überhaupt zum Einsatz? Weil man braucht ja nur 8 Spieler.
Das stimmt, aber gerade die Top-Spieler sind ja auch nicht immer verfügbar. Und es ist auch wichtig, auch da achtet auch der Schachclub Viernheim drauf, auch ein paar Einheimische-Spieler einzusetzen. Wir wohnen ja wirklich nicht weit weg von Viernheim. Ist auch daher ganz praktisch. Und zum Beispiel letztes Bundesliga-Wochenende kamen wir beide zum Einsatz, aber tatsächlich abwechselnd. Also erst hast du gespielt am Samstag und ich dann am Sonntag.
Ja, genau. Okay. Und ich freue mich sehr, dass ich jede Saison kann zumindest 2, 3 Spiele spielen. Das freut mich sehr. Irgendwie letzte Saison habe ich nur 1 oder nur 2 gespielt. Und ja, aber das war auch schon sehr, sehr cool, wenn ich mit so einer starken Mannschaft zusammenspielen darf und mit denen kommunizieren und zusammen essen gehen. Also ja, das freut mich sehr.
Ja, du bist ja teilweise auch die einzige Frau, die in so einem Liga-Wochenende spielt. Es gibt ja noch ein paar andere Mannschaften, die auch Frauen in der Rangliste haben, aber schon eher eine Rarität und es sollte natürlich, wenn möglich, mehr werden.
Und aber ja, ist das auch, also, welche, also früher Elisabeth, klar. Aber gibt es im Moment noch Mannschaften, die Frauen in der Aufstellung überhaupt haben? Würde mir jetzt so spontan gerade niemand einfallen.
Ja, klar. Ich denke, Sarapa spielt für Hamburg. Also diese Saison hat sie noch nicht gespielt. Aber ich glaube, sie ist in der Aufstellung. Und es gibt auch
Frauen. Das würde mich sehr wundern.
Das war vielleicht letztes Jahr, dass sie in der Aufstellung war. Ich glaube, dieses Jahr tatsächlich nicht. Aber okay. Ich glaube, Lara Schulz müsste bei Werder Bremen auch in der Liste sein. Ich glaube, Hanna-Marie Kleck ist bei Leipzig auf der Rangliste. Mhm. Ich mich nicht täusche. Letzte Saison hat auf jeden Fall auch Claudia Kulon gespielt in der Bundesliga.
Mhm. Stimmt, ja.
Kann ich mich nicht jetzt erinnern, für welche Mannschaft.
Ja.
Aber in der ersten Bundesliga auch.
Also es gibt schon ein paar Fälle, aber auch nicht so viele.
Mhm. Ja, und Viernheim, muss man sagen, ist ja auch vorbildlich in Sachen Öffentlichkeitsarbeit und die haben ja auch einen Sponsor. Und ich finde, das darf man auch mal erwähnen, wer Schach fördert, ja, also die Unternehmensberatung DeFine. Ja, und Stichwort starke Frauen. Dinara, du bist ja Deutschlands stärkste Schachspielerin jetzt. Und wie sieht's denn aus mit der Rivalität mit Elisabeth Paetz? Die ist ja jetzt schwanger und hat mit Schach, ja, hat sie aufgehört oder nicht? Glaubst du, sie kommt zurück? Wird es dann wieder ein Duell zwischen euch beiden geben?
Ich weiß es nicht, aber ich denke, es gab gar keine Rivalität schon früher. Also zumindest zwischen uns beiden, vielleicht in Medien, das sozialen Medienraum schon. Aber für uns beiden, das war so unwichtig, wer ist Erster, wer ist Zweiter, weil wir nur zwischen 5 und 10 Elo, also Elo-Zahl, Unterschied haben, ja. Also ich freue mich, wenn sie zurückkommt, da unsere Mannschaft dann stärker sein kann, für die nächste Schacholympiade zum Beispiel. Das wird sehr, sehr spannend sein. Aber sie muss sehen, wie es mit der Familie klappt. Das kommt natürlich vor.
Schacholympiade ist ein gutes Stichwort. Johnny, du warst ja auch mal Damen-Bundestrainer. Ich ärgere dich immer damit, mit der Erinnerung. Aber was traust du den deutschen Damen oder, wenn du magst, auch den Herren bei der Schacholympiade zu? Die findet ja im Herbst irgendwann, glaube ich, statt.
Im September, ja. Ja, also ich grundsätzlich, da ich ein großer Fan des deutschen Schachs bin, traue ich denen einfach schon aus der auch Hoffnung heraus eine ganze Menge zu. Die Frauen haben es ja jetzt bewiesen mit Bronze, dass da eine ganze Menge möglich ist. Und wer weiß, wenn vielleicht Elisabeth tatsächlich spielt, wie die Nara natürlich absolut richtig sagt, ist sie immer eine Verstärkung für eine Mannschaft. Und mit all ihrer Erfahrung gegen die starken Leute und so weiter wäre sie ja auf jeden Fall ein Gewinn. Es ist natürlich dann auch immer die Frage, wird die russische Mannschaft wieder spielen, wenn es um sozusagen Medaillenchancen etc. geht. Aber als ich damals mit den Frauen, ich glaube, wir waren damals an 8 oder 10 oder irgendwie sowas gesetzt, da hofft man natürlich schon auf eine Medaille. Also man startet ja nicht als Top-10-Mannschaft und sagt, ja, Platz 7 ist irgendwie ein cooles Ergebnis. Also man hofft natürlich schon, wenn es optimal läuft, dass dann die Top 3 drin sind. Und bei den Männern ist ja erstmal die Aufstellung super spannend. Also ich vermute mal ganz stark, dass Dimitri erstmal raus ist nach den Leistungen der letzten Jahre. Aber Dennis ist ein Kandidat, Niklas ist vielleicht ein Kandidat mal als neuer Spieler und dann natürlich die anderen 5, die da sonst immer in Frage kommen. Also da wird erstmal die Zusammensetzung spannend sein.
Ja, ja, das ist auch ein Turnier, wo es viel auf Glück ankommt. Also es sind so viele Mannschaften im Spiel und häufig entscheiden dann auch Ergebnisse an den hinteren Brettern dann das Turnier. Und gerade wer es für Gegner man in der letzten Runde bekommt, weil die letzten Runden dann immer wirklich die entscheidend sind für die Platzierung. Also immer viel Glück dabei.
Ja, da gibt es auch immer diese Feinwertungen, wo dann am Ende Platz 36 gegen Platz 42 entscheidet über Gold- oder Silbermedaillen, ne? Weil wegen der dritten Feinwertung und so, das ist immer ganz kurios. Ja. Aber Dennis, was macht deine eigene Nationalmannschaftskarriere? Du bist immer so Nummer 6, 7 in Deutschland, also immer so knapp am Kader vorbei, oder?
Ja, genau, tatsächlich. Die letzten Jahre war ich wirklich immer sehr knapp dran. Also hat nie ganz gereicht. Also ich habe natürlich schon die Ambition, auch gerne Nationalmannschaft zu spielen. Würde ich gerne machen. Ich war tatsächlich nur einmal im Einsatz. Das war 2015 in Reykjavik bei der Team-EM und danach hat es nie wieder geklappt. Und zeitweise war ich auch ein bisschen weiter weg von den Vorderen. Jetzt in den letzten Jahren ist es wieder etwas besser gelaufen bei mir, nachdem ich dann auch mal die 2600-Marke da überschritten hatte. Nach dem German Masters in Rosenheim. Und ja, seitdem bin ich recht dicht dran. Dieses Jahr war es besonders knapp, da waren es nur 2 Elo-Punkte zu Rasmus. Deswegen mal schauen. Also, es ist sicherlich nicht einfach, gerade jetzt. Die Vorderen haben sich schon ein bisschen abgesetzt. Also, denke mal, Vincent und Matthias sind auf jeden Fall gesetzt. Alexander hat zuletzt auch wieder eine sehr starke Phase und Frederik ist natürlich auch enorm im Aufwind. Also, ich denke eigentlich fast, die sind schon fast gesetzt. Je nachdem, kommt natürlich darauf an, wie die nächsten Monate laufen. Aber hinten zwischen Dimitri, Rasmus und mir ist es natürlich alles knapp, aber ja, wird sich so zeigen, wie es dann läuft.
Wie läuft da die Kommunikation? Also damals, als ich Frauennationaltrainer war, da habe ich die Aufstellung selber gar nicht gemacht. Die wurde mir sozusagen mitgegeben. Deswegen weiß ich gar nicht, wie so eine Absage läuft. Aus anderen Sportarten kennt man ja, dass dann gesagt wird, naja, du müsstest noch ein bisschen mehr daran arbeiten oder wenn du das nächste Mal dabei sein willst, erwarten wir, dass du, keine Ahnung, schneller läufst oder keine Ahnung. Kriegt ihr das auch so gespiegelt, dass die sagen, ja, also wir... Oder dass jemand wie Gusti sagt, ja, ich erwarte eigentlich, dass du flexibler in den Eröffnungen bist, damit ich dich mitnehmen kann oder irgendwie sowas. Oder heißt es einfach, oder erfährt man es vielleicht selber erst genau wie alle anderen von der Seite des Deutschen Schachbundes?
Also es war in dem Fall so, gerade weil es so knapp war, schon, dass Jan, der Bundestrainer, mir eine E-Mail geschrieben hat und mich auch schon vorab informiert hat, bevor das dann öffentlich ging, dass ich dann nicht nominiert wurde dieses Mal. Und ja, gerade wenn es dann so knapp ist, am Ende der ausschlaggebende Punkt schon meistens dann die Elo-Zahl, dann keine anderen Faktoren gibt. Und dann, wenn dann halt jemand mehr Elo hat, wird der dann halt auch im Zweifelsfall genommen. Und so war es, denke ich, auch in diesem Fall.
Aber um das den Leuten mal klar zu machen, also du sagtest gerade, das waren 2 Elo-Punkte Unterschied. Also du verlierst zum Beispiel 2 Elo-Punkte, wenn du gegen mich Remis machst. Also das ist sozusagen der Unterschied, der dann am Ende ausmacht, ob man beim größten Schachturnier der Welt, also neben der Einzelweltmeisterschaft, sicherlich das größte für jeden Schachspieler teilnehmen kann oder eben nicht teilnehmen kann.
Ja, wir sind halt nun mal in der Luxussituation, wo wir halt so viele gute Spieler haben, die in Frage kommen. Und dann ist halt immer so, dass dann jemand außen vor ist. Ist auch immer mal jemand anderes. Ich hoffe, dass ich auch mal wieder irgendwann in die Mannschaft schaffe. Aber grundsätzlich können wir uns darüber nicht beschweren, dass wir so viele gute Leute haben.
Das stimmt, ja.
Ja. Dinara, nochmal eine Frage an dich. Und zwar, wenn man auf Wikipedia so ein bisschen über dich schaut, dann sieht man, du bist in Elista geboren. Und Elista, da klingelt es natürlich bei mir ganz stark. Weltmeisterschaft 2006, Topalov gegen Kramnik. Ja, wie hast du die erlebt oder was hast du im Nachhinein darüber erfahren? Da warst du ja wohl noch recht jung.
Also damals habe ich schon Schach angefangen zu spielen. Ich war bei dem Match dabei. Ich habe alle Partien mitgeguckt, wie alle anderen Kinder meiner Alter. Und das war sehr spannend. Ich kann mir nicht so viel daran erinnern, was genau ich gemacht habe. Es gab einen Skandal. Und dann konnte ich nur retrospektiv was erinnern, aber nicht genau. Also als
wie alt warst du da?
So 6, 7 Jahre alt. So habe irgendwas gehört, dass es einen Skandal gab, aber worüber habe ich wahrscheinlich mit der Cheating nicht.
Da versteht man sowas.
Ja, genau. So, ja. Jemand auf die Toilette gegangen ist, was ist das Problem? Aber ja. Ich kann mich erinnern, dass ich ein Simultan dort gespielt habe und ein paar Partien gegen andere Leute.
So Simultan gegen den Großmeister, oder?
Ja, also danach gab es ein Kandidatenturnier auch in Elista, ich glaube in 2007. Und es gab ein paar Großmeister, die eingeladen wurden. Ein heißt Kubrejczyk und Balaschow, die sind sehr, sehr starke sowjetische Großmeister und sie haben beide abwechselnd die Züge gezogen. Mhm. Und dann Kubrejczyk hat einen entscheidenden Fehler gemacht und dadurch konnte ich mein Spiel gewinnen. Und das für mich war ein sehr, sehr großer Erfolg, dass ich mit 8 Jahre alt gegen schon 2 Großmeister gewonnen habe.
Wow. Das kann auch nicht jeder sagen, ja. Und in Elista, aus Elista kommt doch auch dieser ehemalige FIDE-Präsident, der Kirsan Ilumjinov, der so ein bisschen eine dubiose Figur war. Er hat auch wohl mal erzählt, dass er von Außerirdischen entführt worden sei und so. Und er hat auch so eine Schachstadt irgendwie gebaut, City Chess. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das so ein richtiges Stadtviertel oder ist es nur ein Gebäude oder was ist da?
Ja, das ist so ein kleines Dorf. Es gibt ein Hauptgebäude, wo Schach gespielt wurde und so 20 Nebengebäude, wo Leute wohnen, kochen, essen und sowas. Also während der Schacholympiade, die Leute, die dort gespielt haben, haben dort in dem Dorf gewohnt. Ich denke auch außer Dorf, weil es nicht genug Plätze gab. Und lustigerweise haben wir vor 3 Tagen mit Dennis und unserer Freundin einen Film geschaut. Der Film heißt Kirsan Planet oder sowas. Man kann auf Amazon Prime finden. Ich wusste das gar nicht, dass ich auch ein Teil des Films bin.
Also es ist eine Doku über Schach in Elista, ja, was maßgeblich von dem Schienhof damals aufgebaut wurde.
Genau.
Und war es auch ein paar Szenen zu sehen.
Ja, ich wusste, dass es ein kleines Film über mich gibt, die zusätzlich gefilmt haben. Genau. Aber ja, das war sehr lustig, mich mit 6 Jahre alt dort hinzusehen.
Ja, cool.
So alt wie Oskar, Toni, ne?
Wie bitte?
Ich habe gesagt, so alt wie Oskar.
Ja, ja, so alt wie mein Ältester.
Ja, also da kann man gut sehen, den Dorf und die Leute, die dort gespielt haben, auch alle ehemaligen Trainer, die mit uns trainiert haben. Ja, war sehr spannend. Man kann einen guten Eindruck von Alistair bekommen, wenn man den Film schaut.
Ja, sehr schön. Dennis, über dich habe ich natürlich auch gegoogelt oder auf Wikipedia, und was einem da sofort ins Auge springt immer, ist diese berühmte Prinzengruppe, deren Teil du warst. Zusammen mit anderen Spielern, Matthias Blühbaum, Alexander Dotschenko und so weiter. Erzähl mal ein bisschen darüber. Also ist das wirklich so, dass ihr da alle so dicke Freunde seid, oder ist das auch Rivalität?
Ja, in der Tat. Also durch die Prinzengruppe sind wir sehr früh schon alle Freunde geworden und sind es auch bis zum heutigen Tage. Das ist wirklich sehr schön. Und immer, wenn man sich auf Turnieren trifft, hat man direkt jemanden, mit dem man was zusammen machen kann. Wir gehen immer dann zusammen essen, reden nach den Runden, machen irgendwelche Aktivitäten zusammen. Es ist wirklich, ja, eine tolle Sache. Aber ja, natürlich gerade in unseren Jugendjahren war auch immer auch viel Rivalität dabei. Aber ich denke, das war auch der entscheidende Faktor, der dieses Projekt so erfolgreich gemacht hat. Weil dadurch, dass wir immer die engsten Konkurrenten hatten, hat jeder einzelne die Motivation, besser zu werden und dazu zu lernen und mit den anderen mitzuhalten. Und dann haben wir uns gegenseitig, denke ich, angestachelt und sind dadurch zusammen stark geworden und dann alles auch in zu ähnlichen Zeitpunkt dann Großmeister geworden. Und ich denke, es war das, was diese Gruppe auch sehr erfolgreich gemacht hat, diese gute Balance zwischen Freundschaft und Rivalität.
Ja. Johnny, du bist ja auch in der Leistungssportkommission des DSB. Warum gibt es so eine Prinzengruppe nicht mehr? Warum hat man das nicht wieder aufgelegt? Man erntet ja jetzt die Früchte. Die Spieler, die dort waren, sind reihenweise in die Weltklasse vorgestoßen oder zumindest in die deutsche Spitzenklasse. Warum war das ein einmaliges Projekt?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also die Entscheidung, dass das nicht mehr gemacht wurde, ist ja weit nach meiner Zeit, als ich jetzt in die Leistungssportkommission rein bin, als ja auch nur in Anführungsstrichen nur Vertreter der DSJ getroffen worden. Heute würde man sicherlich sagen, dass es finanzielle Gründe auch gibt, sowas nicht nochmal zu machen. Also für mich ist das komplett unverständlich. Also aus meiner Sicht ist diese Prinzengruppe mit das einzig nachhaltig erfolgreiche Projekt, was der Deutsche Schachbund wahrscheinlich seit der Wiedervereinigung auf die Beine gestellt hat. Und ausgerechnet das wurde nicht weitergemacht. Ich habe das damals, es gibt ja aus meiner Sicht, es gibt wahrscheinlich viele Leute, die da einen Anteil dran hatten, aber treibende Kräfte waren ja unter anderem Bernd Vöckler, wenn ich das von damals richtig sozusagen mitbekommen habe, und als Trainer Dorian Rogozenko, der inzwischen ja nicht mehr Bundestrainer ist, aber der ja auch viel, ja, also ich war damals mit ihm extrem gut befreundet, habe das sehr eng mitbekommen, wie intensiv er sich da reingehängt hat in die Trainings mit den Nationalspielern oder mit den starken Spielern. Und ja, aus meiner Sicht wären wir jetzt in einer einmaligen Position. Schach hat so viel Anerkennung wie lange nicht mehr. Die Sponsorengelder sind relativ gut aus meiner Sicht, wenn man Büttner ansieht oder auch andere, sowas jetzt wieder aufleben zu lassen. Und es fehlt uns ja auch nicht, siehe Christian Glöckler oder Leonardo Costa, nicht an Talenten. Keine Ahnung, ist für mich ist aus meiner Sicht Kernaufgabe eines Sportverbandes.
Dennis, hast du deine Sicht?
Es gab ja zumindest bei den Frauen so ein ähnliches Projekt, diese Power Girls Gruppe, was ja auch, denke ich, schon in die richtige Richtung ging. Aber das war dann, glaube ich, auch nur für 2-3 Jahre. Und es hat er doch deutlich später angesetzt. Also da waren die meisten Teilnehmer der Gruppe schon deutlich älter, als wir das damals waren. Aber natürlich halte ich diese Initiativen total für sehr, sehr effizient und kann ich auch nur empfehlen. Gerade wenn man halt so eine größere Gruppe von Spielern hat, die dann da gemeinsam immer zusammen trainieren können. Aber ich denke, ja, es muss halt einfach viele Faktoren zusammenkommen. Man braucht die Gruppe an Talenten, die natürlich da auch da ist, die richtigen Leute, plus ja dann die nötigen Sponsoren, die da das Geld zusammentreiben, und dann jemanden, der das halt organisiert. Und das war ja bei uns damals Bernd Vöckler, der Hauptinitiator der Gruppe war und sich da reingehängt hat. Ja, ohne das. Und dann muss natürlich auch noch ein gewisser Rückhalt der Eltern da sein, natürlich, die ja auch sehr maßgeblich in der Förderung der Kinder beteiligt sind. Und all diese Faktoren waren halt bei uns damals gegeben. Es hat dann sehr gut funktioniert. Aber wenn man sowas wieder hinbekommen wäre, wäre absolut der richtige Weg.
Ja. Ja, dann lass uns noch ein bisschen über euch als Schach-Ehepaar sprechen. Wie ist es? Habt ihr eigentlich auch schon mal in einem Punktspiel oder in einer Turnierpartie gegeneinander gespielt? Wie sieht das dann aus? Gibt es ein schnelles Remis oder kämpft ihr das aus? Oder Dinara.
Wir haben noch nie gegeneinander gespielt in den klassischen Partien. Als ich in Österreich gespielt habe, haben wir das mit die Mädels, die Turnier auch gespielt haben, diskutiert. Sie haben ihre Freunde, die auch Schachgroßmeister sind. Und ja, das war eine Frage, was würden sie tun, wenn sie wenn du gegen deinen Freund oder Mann spielst? Und ich habe damals gesagt, dass es hängt davon ab, welche Situation ist. Also normalerweise würden wir gerne spielen, weil wenn wir Remis machen, es bringt mir so 2 Elo-Punkte, kostet Dennis 4, also spielt keine Rolle.
Okay, also das ist gar nicht neutral dann, sondern das ist, in Summe ist es negativ sogar bei Remis.
Okay. Ja, also schon nicht so wichtig. Aber ja, ich wollte sagen, wenn das Ort sehr schön ist und wir würden gerne ins Meer schwimmen gehen als spielen, das Antwort ist klar.
Also prinzipiell sind wir beide kein Freund davon, irgendwie schnelle Remisen zu machen und wollen eigentlich immer kämpfen. Ja. Weil ich persönlich hatte keine Chance, das gegen Dinara zu spielen. Aber...
Das ist ja auch ein Druck dann, ne, Dennis? Also wenn man, also man kann ja quasi nur verlieren, ne? Wenn du gewinnst, ist normal und bei Remis bist du der Depp.
Ja, natürlich, aber auch Absprachen sind normalerweise immer schädlich für den Sport. Also es gehört sich halt normalerweise nicht. Und gerade wenn es dann irgendwie auch um Sachen geht, ist, denke ich, aus sportlicher Sicht normalerweise schön, mal das Richtige zu spielen.
Ja, und ich bin auch nicht sehr enttäuscht, wenn ich gegen einen guten Gegner verliere. Es geht.
Aber ich würde mich nicht freuen, wenn ich würde mich weder freuen, wenn ich gegen dich gewinne, noch wenn ich gegen dich verliere.
Also doch, Remy. Johnny, erklär mal gerne. Wer ist das stärkste Schachehepaar der Welt?
Du hast das, ich bin ja hier in der internen Einblendung mit drin. Ich sehe ja, was du aufgerufen hast. Ich hätte das aber auch, glaube ich, so erahnt. Also Krischuk und Lucknow.
Ja. Und da sage ich euch mal was, ein Kurzvideo, das hat 7,8 Millionen Aufrufe. Und da sieht man, wie es nicht so richtig toll ist, Wife und Husband gegeneinander. Und dann blitzen die hier eine Variante raus. Und ihr seid GMs und WGMs und IMs. Ihr seht wahrscheinlich schon, dass das eine Remis-Variante ist, eine bekannte, oder?
Naja, okay. Ja.
Das wird hier wiederholt und der Krischuk, ne, der wartet noch gar nicht ab, sondern der hält schon seine Hand raus. Also ich will die zwei jetzt nicht blamen, ne? Vielleicht haben die auch an einem schönen Ort gespielt und wollten noch zusammen essen gehen, ja. Aber ja, so richtig toll ist es nicht.
Nee.
Johnny, wie würdest du das mit deiner Frau machen?
Also zum einen kann ich sagen, also du sagtest eben, man müsste sich dann was von seiner Frau anhören, wenn man nicht gewinnt sozusagen, weil das meine Frau hat ja gut 1900, also ist auch eine starke Spielerin. Und wir waren mal in Belgien in einer Bar und die hatten so einen Schachtisch und dann haben wir gesagt, okay, wir spielen eine Partie gegeneinander, aber es fehlte ein Läufer. Und dann habe ich halt ohne Läufer gespielt, verloren und das muss ich mir bis heute anhören. Also man muss da ein bisschen aufpassen. Ich kann das menschlich, das ist natürlich total verständlich, wenn man da nicht das auskämpfen will. Ich verstehe das nicht. Das ist dasselbe wie bei Dubov und Nepo, die ja auch mal so einen Springer raus und rein Geschichte hatten. Wenn man dann eben, dann muss man es eben nicht so machen. Ne, also dann spielt man es anständig, ein paar Züge, letztlich ein bisschen Zeit. Nach 5 Minuten macht man halt Remis. Aber so demonstrativ abgesprochen, ja, finde ich immer ein bisschen respektlos. Aber da bin ich vielleicht auch zu pedantisch, keine Ahnung.
Nee, also das hat mich auch gestört, dass es so demonstrativ war. So nach dem Motto, ja, es ist klar, wir haben eh schon Remis abgesprochen und wollen es jetzt nur noch aufs Brett.
Sehr schlechtes Spiel.
Wie ist es denn euch? Trainiert ihr auch miteinander oder sagt ihr, nee, lieber nicht, jeder macht das für sich mit seiner Strategie, mit seinen, ich habe ein Interview von euch gehört, wo ihr gesagt habt, nee, ihr habt sogar getrennte Hotelzimmer bei Turnieren, die ihr gemeinsam habt.
Also trainieren tun wir schon ab und zu zusammen, gerade vor wichtigen Turnieren, dass wir uns mal hinsetzen, ein paar Aufgaben gemeinsam lösen oder ein paar Öffnungen zusammen wiederholen, ein bisschen tiefer analysieren, ein paar Trainingspartien, Blitzpartien spielen. Das machen wir schon immer mal wieder. Nur halt während den Turnieren selbst, gerade wenn wir beide spielen, ist es schon ganz gut, wenn wir dann jeder seinen Raum hat, um sich selbst in Ruhe vorzubereiten, nach dem eigenen Rhythmus. Doch nicht unbedingt immer zur gleichen Zeit aufstehen. Und ich mache häufig dann eher ein bisschen mehr Vorbereitung. Bei dir geht es dann manchmal schneller. Du hast dann eine andere Routine vor der Partie. Da ist es dann ganz gut manchmal, wenn wir dann auch separate Zimmer haben, aber wir schlafen dann meistens trotzdem im gleichen Bett.
Ja, das ist das, was man professionell nennt. Also ihr seid Profis und da muss halt während der Tage das gemacht werden, um ein gutes Ergebnis zu erlangen, vor allem wenn dann unterschiedlicher Schlafrhythmus oder so ist, wie du sagst, ne? Das ist ja total doof, wenn man da total gerädert oder so, oder ja, der eine will sich schon vorbereiten, aber der andere schläft noch oder irgendwie so, das ist ja totaler Mist.
Und manchmal sind die Hotelzimmer ja auch recht klein und gerade dann ist es dann schwierig, dann gibt es nur einen Tisch, um sich vorzubereiten und so, deswegen schon besser, wenn man dann etwas mehr Platz hat.
Aber viele Veranstalter schreiben euch doch bestimmt an, gerade aus diesem Geldsparargument nach dem Motto, ihr braucht doch nur ein Zimmer, wollt ihr noch beide mitspielen, oder?
Das machen wir jetzt auch, ist jetzt nicht unbedingt der Standard, aber gerade bei so Turnieren wie zum Beispiel der Deutschen Meisterschaft, wo wir jetzt sozusagen beide als Teilnehmer eingeladen sind, in unterschiedlichen Turnieren, da hat ja jeder Spieler ein Zimmer und das ist dann, denke ich, auch normal. Aber wenn wir zu irgendeinem Open zusammenfahren, dann teilen wir uns doch dann normalerweise was. Oder wenn wir dann mal in der Liga beide zusammenspielen, dann fragen wir auch nicht nach zwei Hotelzimmern.
Ja, okay. Ja, Stichwort Turniere. Es gibt im März ein ganz besonderes Turnier, das Kandidatenturnier auf Zypern. Und dein Prinzenkollege Matthias Blübaum hat sich qualifiziert. Und Dennis, du hast jetzt die einmalige Chance zu enthüllen, live und exklusiv, ob du im Team von Matthias Blübaum bist als Sekundant.
Wie zu erwarten, kann ich dazu natürlich keine Auskunft dazu geben.
Okay, also Dennis ist Matthias fragen. Das ist doch schon mal, da haben wir doch schon mal den Ersten.
Ein echtes Dementi hört sich anders an.
Ist das so? Ja. Ja, aber auf jeden Fall, ich freue mich total für ihn, dass er das geschafft hat, diesen großen Erfolg. Und ich hoffe wirklich, dass er auch sich gut schlagen wird da beim Kandidatenturnier. Und ja, wer jetzt in welcher Form mit ihm zusammenarbeitet, das müsst ihr ihn selber fragen, am besten nach dem Turnier. Ich denke, vorher wird er da auch nicht so viele Informationen bekommen. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es läuft. Also ja, in Deutschland Kandidatenturnier gab es lange nicht seit Hübner.
Ja, es wäre schon eine logische Wahl, den Dennis zu nehmen, oder?
Auf jeden Fall. Also Dennis ist ein sehr starker Theoretiker und auch als Typ strahlt viel Ruhe aus, kann, glaube ich, sich nicht so schnell von irgendwas aus der Ruhe bringen lassen. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig, wenn man da in so einer unfassbaren Drucksituation ist, wenn man ja auch Leute haben, die irgendwie mal die Nerven behalten können. Deswegen gehe ich ganz stark mal davon aus, dass Dennis mit im Team ist, auch weil es natürlich wichtig ist, Leute um sich zu scharen, die man lange kennt, denen man vertraut. Da kann man ja nicht irgendwen nehmen, den man während eines solchen Turniers nicht einschätzen kann. Und wie Dennis gesagt hat, die beiden haben ja Jugendweltmeisterschaften noch und nöcher zusammengespielt und da weiß man genau, wie der andere tickt. Ich würde meinen, dass das für die anderen deutschen Topspieler auch gilt. Deswegen war ich so überrascht, dass Niklas sozusagen es nicht ins Team geschafft hat. Also Niklas Huschenbeet, der anscheinend angefragt hatte, im Team zu sein. Aber ich würde mal ganz stark vermuten, dass quasi alle anderen deutschen Topspieler da auch drin sind. Das ergibt einfach Sinn. Das ist eine tolle Mischung, die es da gibt im deutschen Schach. Und
Ja, gut, wir werden es irgendwann erfahren. Und Dinara schweigt wahrscheinlich auch. Aber Dinara, Zypern ist bei dir auch ein gutes Stichwort, denn 2023 hast du da den Grand Prix der Frauen auf Zypern gespielt und eine richtig, richtig gute Performance abgeliefert. Und es war auch das Jahr, wo du einen Leistungssprung hingelegt hast von 2280 auf 2400 irgendwas Elo. Also dich nochmal richtig stark verbessert innerhalb einem Jahr. Wie genau ist dir das gelungen?
Oh, es gibt viele Faktoren, die zusammen gespielt haben. Als erster war ich im Power Girls Programm. Das war von Gerald Heldnick organisiert mit der Deutschen Schachbund und bei Roman Krulik gesponsert. Das war schon eine große Hilfe für meine Entwicklung. Dann habe ich angefangen, mit einem neuen Coach zu trainieren, der viel für mich gemacht hat und also ja, mit dem ich sehr gern trainiert habe und ja, noch trainiere.
Sie meint nicht mich, aber.
Kannst du verraten, wer der Coach ist?
Das kann ich leider noch nicht.
Okay. Bestimmt Roman Vidonjak, weil der coacht irgendwie jeden.
Nee, mit ihm habe ich leider noch nicht trainiert, aber ich würde mich sehr dafür interessieren. Ich habe sehr gute Dinge über ihn gehört und ja.
Also ich habe ja auch eine Zeit lang mit ihm zusammengearbeitet.
Ja. dann Trainings mit Dennis. Natürlich haben auch sehr geholfen, dass wir zusammen Schach analysiert, irgendwelche Partien geschaut. Also früher habe ich nur die wichtigsten Turniere, lass uns sagen, geschaut, die Partien, also ja, durchgesehen. Aber jetzt auch die Opens, also ich verfolge die Ideen, die in meiner Eröffnung vorgespielt wurden. Ja,
und dann
also
wahrscheinlich
dann noch, dass ich nach Deutschland umgezogen bin, das hat auch sehr geholfen, weil ich sofort die deutsche Meisterschaft gewonnen habe, also damals die German Masters. Ja, das hat mir viel Motivation gegeben, dass ich durfte bei der Olympiade zum ersten Mal eintreten. Das hat mir so viel Motivation gegeben, weil die Olympiade zu spielen, ich denke, das ist die größte Traum jeder Sportler oder Sportlerin. Und das war für mich sehr, sehr wichtig.
Plus, dann hast du es auch noch zusätzlich dann auch direkt noch in den Grand Prix geschafft der Frauen, ja, über dieses Qualifikationsturnier.
Genau.
Und dann hat diese Chance, mit den weltbesten Spielerinnen mitzuspielen. Das ist natürlich auch, daran wächst man natürlich, solche Herausforderungen.
Ja, ich denke, das war die wichtigste Punkte in meiner Karriere, dass ich bei der Grand Prix mitspielen durfte. Weil ja, es gab einen Freiplatz für Deutschland und Elisabeth hat sich schon früher bei der Grand Prix qualifiziert hat. Und das, also alle diese Faktoren zusammen haben dafür besorgt, dass ich bin, wo ich jetzt bin.
Und ich habe hier ein Bild eingeblendet für die Podcast-Hörer, German Masters 2023 in Rosenheim. Gewinner beim Open Dennis Wagner und bei den Frauen Dinara Wagner. Das war für euch wahrscheinlich ein besonderer Moment, oder?
Auf jeden Fall, ein absolutes Highlight. Kann ich mich auch noch gut dran erinnern, in dem Moment, als klar wurde, dass ich dann auch das Turnier gewonnen hatte. Da sind wir auch einmal jetzt erstmal sehr, sehr gefreut. Einmal durchs Zimmer gesprungen. Aber das passiert ja wirklich nicht alle Tage. Ich meine, Dinara ist natürlich als Favorit ins Turnier gegangen, hat es dann souverän zu Ende gebracht. Und bei mir, ich war jetzt wirklich nicht kein Top-Favorit damals im Turnier, war ja auch, Vincent hat zwar gefehlt, aber ansonsten war es immer noch sehr stark besetzt. Matthias, Rasmus, Alexander, die haben auch alle mitgespielt. Und deswegen, ja, es war ein sehr besonderer Moment, mit Dinara zusammen zu gewinnen.
Ja, wir kommen zum zweiten Teil, in dem wir immer so aktuelle Ereignisse aus der Schachwelt diskutieren. Und Johnny, magst du mal vielleicht mit dem starten, was dir von der Blitz- und Schnellschach-Weltmeisterschaft hängen geblieben ist? Hast du es verfolgt überhaupt? Oder?
Ja, klar, ich habe es verfolgt. Wir sind im Grunde genommen also auf den Punkt gebracht. Drei Dinge hängen geblieben. Das ist jetzt keine irgendwie wissenschaftlich ausgewählte Querschnitt von dem, was da passiert ist. Aber Carlsen ist zweimal Weltmeister geworden, ist also immer noch der beste Spieler der Welt. Die Deutschen haben keine Rolle gespielt, in keinem der Turniere auch nur ansatzweise. Und Magnus hat auf eine Kamera eingehauen. Das sind die drei Sachen, die mir hängen geblieben sind. Und ansonsten. Ja, genau, und Figuren umgeworfen. Wobei, das ist sozusagen mehr in meinem Fairness-Toleranz-Bereich, dass man mal aus Wut irgendwie aufs Brett ballert oder sei auch eine lustige Szene mit Krischuk, der dann da im Hintergrund vorbeilaufen wollte und Magnus in seiner Wut irgendwie den da fast umgehauen hätte. Aber dass man nach einer Niederlage einen Kameramann, der nun wirklich nicht aggressiv also war, da einem mitgibt, also das fand ich, also Ja, genau. Also das war so das mit, was ich mitnehme. Aber irgendwie war es dann für mich auch wieder relativ schnell abgehakt, weil also Magnus ist Weltmeister. Ich freue mich schon auf den Bericht. Also wir hatten, es gab einen deutschen Teilnehmer noch, Herrn Dr. Grafel vor Ort, sozusagen der einzige Deutsche, der nicht, sag ich mal, starker Großmeister ist, sondern der ein internationaler Meister ist, also auch sehr stark. Der wird für uns, für die Schacht, den Bericht von vor Ort schreiben. Also da freue ich mich schon auf die Details und Eindrücke von vor Ort. Aber ansonsten, ich meine, es ist jetzt bald wieder Bike an See mit Vincent und Matthias. Das Kandidatenturnier steht an. Und das ist sozusagen mehr der Blick nach vorne als nach hinten.
Ja, den Blick nach hinten möchte ich trotzdem nochmal werfen. Wie beurteilt ihr das? Also hier sehen wir im Video, Carlsen verliert gegen Artemiev, eine der seiner... Ich glaube, zwei Verlustpartien hatte. Jetzt kommt da einer von Chespis India, der rückt ihm schon ziemlich nah zur Pelle, ne? Und jetzt der Stoß gegen die Kamera. Ist das noch innerhalb des Toleranzbereichs? Dennis, würdest du sowas machen?
Nee, das gehört sich auf jeden Fall nicht. Also es war schon normal, dass man Emotionen zeigt und ein gewisser Frust hochkommt nach der Partie, aber sollte niemals gegen andere Leute gerichtet sein. Also,
ja, ja. Für mich der rückt natürlich auch schon eng ran, ne? Also,
ja. Aber das ist ja nun nicht... Das steht ihm ja nicht im Weg oder so. Also der Mann verdient Millionen jedes Jahr dadurch, dass er Holz über Holz schiebt. Dann kann er nicht ertragen, wenn er eine Niederlage mal an der Kamera einen halben Meter entfernt ist. Also wie, was für ein Kind muss man sein? Also das ist wirklich... Ja, aber wahrscheinlich in der heutigen Internetwelt ist es genau das. Und das ist ja auch eine der drei Dinge, die bei mir hängen geblieben sind. Aber in der heutigen Internetwelt, wo sozusagen alles in 30-Sekunden-Clips zusammengefasst werden muss, ist das vielleicht genau das, was auch was funktioniert.
Was ich eigentlich noch schlimmer fand, es gab so eine Partie, da sind ihm irgendwie die Figuren des Gegners umgefallen. Und dann hat er die Figuren wieder zurechtgedrückt, hat aber schon, bevor die wieder ordentlich standen, hat er die Uhr gedrückt. Also dass es quasi nicht zu seinen Lasten geht, dass er noch die Figur aufstellen muss. Und dann hat er sogar, hat er die Partie verloren. Jetzt weiß ich nicht, wegen Zeitablauf, weil gleichzeitig seine Zeit abgelaufen ist. Und ich glaube sogar wegen unsportlichen Verhaltens oder sowas. Dennis,
die Name, habt ihr das? Also bei der Partie gegen Mathieu Rosian und hatte beim Zug, er hatte, glaube ich, 4 Sekunden auf der Uhr die Figuren umgeworfen, dann hat er sie angefangen wieder aufzubauen und dann nicht endgültig aufgebaut. Mit 2 Sekunden hat er dann die Uhr gedrückt, weil er nicht auf Zeit verlieren wollte. Und dann kam halt der Schiedsrichter dazu und hat ein bisschen mit ihm diskutiert. Und ich glaube, es war auch genau der Fall, den sie auch vor dem Turnier im Technical Meeting besprochen hatten. Das ist in so einem Fall, wenn man halt nicht in der Zeit ist, die Figuren aufzubauen, dass es halt als Niederlage gewertet wird. Weil hätte er alle Figuren aufgebaut, das wäre dann die regelkonforme Ausführung des Zuges gewesen. Dann hätte er halt auf Zeit verloren und deswegen in dem Fall wurde er dann halt genullt.
Ich sehe Carlsen durchaus kritisch, sehr, sehr häufig, weil viele Dinge, die er. Aber das kann ich zumindest als Schachspieler absolut verstehen. Man ist in so einer Situation dann einfach in Panik. Also das ist einfach dann keine bewusste Entscheidung mehr, sondern man sieht dann aus dem Augenwinkel 2, man weiß, gleich kommt die 1 und er drückt dann einfach. Das ist, und er hat dann auch, ich habe das sogar live gesehen. Er hat sich das dann einmal 5 Minuten vom Schiedsrichter erklären lassen und dann war für ihn auch gut. Also er hat da keinen Protest eingelegt oder keine Szene gemacht, sondern er hat das dann akzeptiert und dann war auch gut. Also das, weil das ist so, wenn man da, das ist so eine Anspannung, wenn man da spielt und das lief ja nicht so hundertprozentig bei ihm und es ist sowieso schon alles irgendwie ein bisschen doof. Und dann, das ist einfach eine normale Panikreaktion.
Ja. Das ist, glaube ich, keine. Dass er dann trotz all dieser Zwischenfälle und Unglücke dann noch so zurückkommt im Turnier und sich noch und am Ende wieder 2-mal gewinnt, ist halt schon beeindruckend.
Ja, sehr. Dinara, wie siehst du das, dass er immer zu spät kommt? Das hat er ja jetzt wieder gemacht bei der WM, dass er nicht pünktlich ans Brett gekommen ist, sondern ein paar Sekunden später. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Gegner schon die Uhr gedrückt haben. Ich glaube, die haben aus Respekt vor ihm gewartet, bis die Uhr angeht. Ist das für dich in Ordnung? Oder die Elisabeth Petz zum Beispiel, die hat sich auf Facebook ganz schön geärgert über den Carlsen, über dieses ständige zu spät kommen.
Also wenn ich selbst spiele und ich sehe, dass mein Gegner im Spielsaal ist, dann würde ich ein paar Sekunden warten. Das ist gar kein Problem für mich. Und wenn ich sehe, dass Gegner ist nicht da und der Schiedsrichter schon die Runde eröffnet, dann mache ich einfach die Uhr an und warte auf meinen Gegner. Wir hatten so eine Situation bei der World Rapid and Blitz in London. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, wo alle Spieler sind zu spät zur Partie gekommen. Und sie hatten dann wenige Minuten auf die Uhr gehabt. Wir haben die Partien gespielt, also dann den Match gewonnen. Aber nach dem Protest müssen wir die Partie neu starten und wieder spielen, was sehr, sehr ärgerlich war, weil alle andere Mannschaften waren zu Ort und sie wussten genau, wann die nächste Runde startet, außer diese eine Mannschaft, weil sie auf die WhatsApp-Chat sich verlassen haben und wussten es nicht, dass es jetzt weitergeht. Und das war also sehr ärgerlich und ich würde sagen noch unfair, weil es gab noch ein zweites Match, die wir spielen könnten. Und dann beim dritten Match war dann schon ein Stichmatch. Wenn beide 1-1 ausgehen, dann würden wir wieder spielen. Aber ja, so war...
Ja, das war kein so guter Zwischenfall. Aber ich glaube jetzt bei Magnus konkret, ist es jetzt nicht bewusst unsportliches Verhalten gegenüber seinen Gegnern. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass er einfach wirklich sehr verplant ist und die Zeit vergisst. Das ist mein Eindruck, den ich von ihm habe. Kommt einfach gerne zu spät.
Ja.
Also ich habe über die Szene jetzt mit dem, ich war ja in Potsdam bei der DSM und der Jürgen, der Vizepräsident da vom Deutschen Schachbund, hat mir erklärt, dass, ich weiß nicht, ob das in diesen Fällen auch der Grund ist, aber dass Magnus häufig riesige Probleme hat, überhaupt in den Spielsaal zu kommen, weil so viele Fans ihn aufhalten und er gar nicht häufig, zumindest bei den Turnieren, wo er dabei ist, durch diese ganzen Menschenmassen kommt, die dann noch ein Autogramm von ihm haben wollen und ihn aufhalten und so weiter. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt, also ob das zum Beispiel in den Fällen stimmt, was Dinara sagt, also das, daran kann ich mich sehr gut erinnern, dieses, was da ursprünglich mal von Rosenstein ins Leben gerufen wurde, das Turnier war das, ne? Und eure gegnerische Mannschaft war mit Nakamura und Nepomniachtchi und so weiter gespickt. Das war, also aus meiner Sicht war das ein Riesenskandal, aus dem man hätte eigentlich noch viel mehr machen müssen, weil wenn die da wirklich ein Problem mit gehabt hätten, dann hätten sie ja die erste Partie erst gar nicht spielen dürfen. Ne, dann hätte man ja vorher sagen müssen, nee, so ist jetzt hier doof, aber die konnten ja zweimal gegen euch gewinnen. Also erstmal, die hätten ja nie im Leben protestiert, hätten sie das zu spät angefangene Match gewonnen. Also das, ich fand das auch irgendwie so eine Riesenschweinerei, was da passiert ist.
Ja, aber wenn man Protest legen will, dann soll man das vor der Partie machen, genau. Und dann spielen wir neu. Aber wenn man verloren hat, dann man hat sozusagen ein zweites Leben bekommen und wieder gespielt. Das war, ja, nicht gut.
Gut, ja, dann haben wir noch was zur Blitzschach-Weltmeisterschaft zu sagen? Ich glaube nicht. Oder fällt euch noch was ein? Nö? Dann springen wir. Ja, Johnny, du erzähl doch mal von der DSAM, also Deutsche Schachamateurmeisterschaft, für diejenigen, die den Begriff noch nicht kennen. Eine Turnierserie mit 7 Turnieren im Jahr, mehr breitensportlich orientiert natürlich. Der Jahresauftakt hat jetzt gerade stattgefunden oder findet noch statt in Potsdam und du bist vor Ort, ne, für die Chess Tigers.
Nee, der nicht hat stattgefunden. Papa, sondern
hat schon stattgefunden.
Ja, der erzähl hat mal ein bisschen. Ja, also die DSRM hat ja, wie du gesagt hast, verschiedene Qualifikationsturniere und am Ende dann ein Finale, das dieses Jahr im Zuge des Schachgipfels in Dresden stattfinden wird. Und ich war jetzt bei dem Vorturnier in Potsdam, was hier von meinem Haus 40 Minuten entfernt ist, also auch relativ schön nah. Und wo auch mein ältester Sohn Oskar angemeldet war und sein erstes klassisches Turnier gespielt hat. Und ich war in der Funktion da, dass häufig Schachhändler gefragt werden aus der Region. Und wir haben ja den Schachladen unter anderem in Berlin, dort vor Ort den Bücherstand zu machen. Und das bedeutet, wir haben 2 Autos mit den beiden Autos vollgepackt bis unter den Rand mit Büchern und Materialien dahin gefahren, alles aufgebaut. Und es haben insgesamt 750 Teilnehmer mitgespielt. Das ist also das Kongresshotel in Potsdam. Und es ist einfach ein riesiges Schachfest. Ich weiß nicht, ob Dennis und Dinara da bei so einem Turnier, da sind auch immer 1-2 Großmeister mit dabei, die mit den Teilnehmern die Partien analysieren, da mal mitgemacht haben. Aber falls ja, werden sie wissen, was das für eine wahnsinnige Atmosphäre ist. Und ständig hört man, ach, du auch hier. Ach, wir haben uns ja erst vor 2 Monaten gesehen. Und das ist sozusagen so ein schönes Sinnbild dafür, was Schach alles ist. dass es einfach große Freude macht. Und mein Sohn hat es mit 0 aus 4 gestartet und hat in der letzten Runde dann gewonnen. Und da wurde dann gejubelt und er hat als jüngster Teilnehmer auch noch eine Urkunde bekommen, ist er natürlich wahnsinnig stolz, und der Papa vielleicht auch ein bisschen. Und deswegen, genau, war das ein rundum gelungenes Turnier.
Ja, sehr schön. Und ihr zwei spielt auch bei einem großen Open mit, habe ich heute gelesen. Da kam nämlich eine Pressemeldung raus von der Sparkassen Chess Trophy. Erzählt mal, was das ist und wie eure Vergangenheit da aussieht, wann das stattfindet und wer da mitmacht.
Also ja, ich habe zugesagt, bei der Dortmunder Schachtage zu spielen. Das wird schon mein viertes Mal in Dortmund. Ich freue mich sehr, dass die Organisatoren machen ein Frauenturnier für die starke Frauen und dass ich ein Teil dieses Turniers sein darf. Für mich Dortmund war ein sehr erfolgreiches Ort, würde ich sagen. Ich habe damals vor 3 Jahren dort eine Game Norm gemacht. Dann haben wir ein Match mit Elisabeth gespielt, was unentschieden gelaufen ist. Letztes Jahr haben wir ein Frauenturnier gespielt mit Elisabeth Lumiao, ein junger Talent aus China, und Daulita Demante, die stärkste frankreichische Spielerin. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich spiele gerne in Dortmund und dieses Jahr bin ich wieder dabei.
Was ist das Format dieses Jahr?
Dieses Jahr Format bleibt, also die Ausschreibungen sind noch nicht da, aber ich denke, dass das Format bleibt genauso wie letztes Jahr. 4 Spielerinnen, 2 Preise, also zwei Runde Turnier und vielleicht ein Blitzturnier, die als Sonder
als Tiebreak
gilt.
Aber die Preise sind noch nicht hundertprozentig klar, glaube ich, aber.
Ja,
genau. Also ein Fraueneinladungsturnier und dann noch 2 große Open, ne? A-Open und B-Open. Dennis, in der Pressemeldung steht, du spielst mit bei dem A-Open. Weißt du davon noch gar nichts?
Letztes Jahr habe ich auf jeden Fall mitgespielt in Dortmund und hat auf jeden Fall gut gefallen, auch wenn das Sportliche am Ende nicht so richtig gut lief für mich.
Okay, jetzt hängt er bei mir.
Bei mir
Dir auch. Okay, dann warten wir noch kurz ab. Falls ihr uns hört, ihr hängt gerade, vielleicht einfach nochmal ausloggen und wieder einloggen. Das kann manchmal helfen. Ah, jetzt. Nee, doch nicht. Genau, einfach noch.
So, jetzt seid ihr wieder da.
Ja. Wir waren kurz weg.
Ja.
Jetzt seid ihr wieder da. Ich weiß nicht genau, was man noch gehört hat, aber ich hatte gesagt, dass ich auf jeden Fall überlege, auch wieder mitzuspielen in diesem Jahr. Auf jeden Fall fahre ich immer sehr gerne mit Dinara zusammen nach Dortmund.
In einem Zimmer.
In einem Zimmer.
Es ist auch immer ein ganz schöner Spielort. Es ist immer ein bisschen eng dort, also an den, sag ich mal, ab Brett 10 oder ab wann man da unten sitzt, unterhalb der Bühne. Aber das ist so von der Atmosphäre und so, fand ich das da schon ganz nett eigentlich. Ne?
Ja, das ist jetzt aber nicht mehr in der Westfalenhalle, sondern in diesem
alte
Schmiede. Ah ja, wusstest du schon. Okay,
genau. Ja, ich habe da mal einen Bücherstand gemacht.
Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, wenn man zu dir sagt, ja, du auch schon wieder da, du bist halt auch bekannt wie ein bunter Hund in der Schachwelt, Johnny, ne?
Ja, ich war neulich in so einem Schachcafé, ehemaliges Schachcafé in Berlin. Und da sagte die Tresenkraft dann am Ende, da hat sie jemand erkannt, der wollte sie aber gar nicht ansprechen. Also Dinara und Dennis kennen das ja bestimmt auch. Ja? Also immer, wenn man auf Schachturniere kommt, dann sprechen einen sehr, sehr viele Leute an und wollen mal was sprechen oder haben vielleicht mal in eurer Partie was gesehen, warum hast du nicht den gespielt oder so. Das kommt dann wahrscheinlich schon ab und zu vor. Ne?
Ja.
Gibt es auch welche, die Autogramme wollen von euch?
Ja, ab und zu.
Also bei Schachturnieren kommt das schon häufiger mal vor. Gerade jetzt zum Beispiel, wenn ich dran denke an die Bundesliga, die zentrale Runde, die in Viernheim gespielt wurde, vorletzte Saison. Dabei wurde dann auch eine Kamura gespielt, da war ein riesen Andrang an Autogrammjägern und da auch viele haben dann auch bei uns vorbeigeschaut. glaube so, dass man so zufällig eine Person auf der Straße trifft, die einen erkennt. Ich glaube, es kam vielleicht einmal vor, wie am Heidelberger Hauptbahnhof, kann ich mich erinnern. Das war einmal so ein Fall, aber ansonsten ist das eher eine Rarität.
Aber zum Beispiel, Dinara, du hast doch auch mal so eine Veranstaltung mit Sven Noppes vor nicht allzu langer Zeit mitgemacht, auf so einem Jugendkinderturnier auf der württembergischen Schulmeisterschaft oder so, wenn ich mich recht entsinne. Und er hatte danach ganz begeistert erzählt, dass du die Kinder und so da viele Autogramme von dir wollten und Fragen hatten und so weiter drum und dran. Ich war selber ja nicht vor Ort, sondern das wurde mir nur berichtet.
Oh ja, das war ein sehr schönes Event. Ich mag es sehr, sehr gern, Events mit Kindern zu machen. Also als ich jünger war, meine Traumprofession mein Traumjob war Erzieherin in der Kindergarten. Also das wollte ich machen. So viel mit Kindern zu tun mag ich. Ja, das war ein cooles Event. Wir haben eine Fragerunde gemacht. Ich habe die Frage beantwortet. Eine Frage war, wie viele Pokale habe ich gewonnen? Und ich dachte, er meinte, wie viele Turniere habe ich gewonnen insgesamt? Und dann sagte ich, ja, so, ich weiß nicht viele, aber mein größter Erfolg war und bla bla bla. Und dann Dennis meinte, er wollte wissen, wie viele Pokale ich im Haus habe.
Das ist doch das Größte, also, für die kleinen Kinder, wenn man genau diesen Pokal in der Hand hält.
Ja, ja, das war lustig. Also es gab lustige Fragen, die kamen. Wir haben viele Bilder gemacht. Ich habe viele Autogrammkarten geschrieben. Also alles war cool. Und ich glaube, dass Kinder auch Spaß hatten.
Ja, das ist das, was er sagte. Was ist denn die richtige Antwort auf die Frage? Also habt ihr so eine Vitrine voller Pokale? Bei Dennis guckt schon in eine Richtung. Also das scheint in Sichtweite.
Das sind halt jetzt nur die Pokale, seitdem du hier wohnst. Ja.
Ah ja.
Ja, es ist kein tolles Bild, aber
da sieht man dich. Durfte ich auch die Pokale geben für die Sieger und Siegerin. Das war sehr cool. Ich denke, dass es gab so viele Pokale und fast jede Mannschaft einen Pokal bekommen hat. Das war ganz cool.
Genau, das war der baden-württembergische Schulschachpokal, der auch 2025 wieder stattfindet in Deizisau. Mhm.
Und was Datum 2026 findet er da auch statt?
Entschuldigung, ja, stimmt, wir haben ja schon 2026. Eieiei. Jahreswechsel verpasst. Ja, genau. Ja, sehr schön.
Wann wird der stattfinden? Steht das schon fest?
Weißt du schon? Das steht fest, aber ich glaube, dieses Jahr ist im August oder sowas. Okay. Genau weiß ich es noch nicht. Aber auf der Homepage der Schachfreunde Deizisau steht es. Genau, jetzt ist mir mein Spickzettel hier runtergefallen. Johnny, du musst mal kurz überbrücken.
Für die paar Sekunden. Die Überleitung müssen wir noch üben. Wir waren da eigentlich im Training bei Blumecke, aber das so richtig kriegen wir das noch nicht hin.
Ja, genau.
Was ist denn das nächste Thema? Mal schauen, ob wir eine Überleitung hinbekommen.
Ja, wir haben vorher über Elista und Kramnik gegen Topalov gesprochen und Kramnik ist leider auch wieder ein aktuelles Thema. Er hat ja nicht nur Cheating-Vorwürfe, ungerechtfertigte, unhaltbare Cheating-Vorwürfe in die Welt gesetzt, sondern die FIDE hat jetzt auch die Ethikkommission damit beauftragt, dieses Verhalten zu untersuchen. Aber er ist jetzt in die Gegenoffensive gegangen und verklagt jetzt die FIDE, und zwar vor einem schweizerischen Zivilgericht. Ja, wie würdet ihr das, also er versucht den Spieß umzudrehen, ich finde das problematisch, aber ich bin ja hier nicht der Entscheidende. Dennis, du scheinst eine Meinung dazu zu haben, du guckst ganz interessiert.
Ja, ich finde es halt einfach generell sehr, sehr schade, dass die Entwicklung Kramnik, weil ich hatte immer sehr viel Respekt für ihn als Schachspieler, insbesondere ein großartiger Spieler, und hat ja so viel erreicht, und ich weiß nicht, warum er jetzt auch so eine Mission ist, dagegen Cheating mit fragwürdigen Methoden und Statistiken, die mathematisch nicht wirklich fundiert sind. Und wenn er dann wirklich auch persönlich gegen andere Mitmenschen, andere Schachspieler vorgeht, ich meine, der Schachbett ist klein, jeder kennt sich, alle kommen gut miteinander aus, wollen normalerweise immer nur das Beste füreinander, und dann, ja, wenn er dann anfängt, wirklich gegen Leute vorzugehen, psychologisch belastet, ist halt einfach sehr traurig, finde ich das. Und
aber die was selbst er jetzt hat er noch nicht
Klage hat für eine Klage, ist mir auch nicht ganz klar.
Du selber bist aber noch nicht betroffen, ne? Weil ich glaube, Rasmus Warne, wenn ich mich nicht irre, den hat er, ich weiß es nicht genau, der war, glaube ich, auch einer der Betroffenen.
Ja, und ich glaube, Frederik und Matthias waren auf jeden Fall betroffen. Nee, gegen mich gab es da jetzt noch nichts. Aber ich spiele schon auch ab und zu online, aber natürlich schon deutlich weniger. Aber es ist halt einfach generell keine schöne Sache.
Ja, was er schafft, furchtbar. Und ich denke, dass er soll keinen Zugang zu Internet mehr haben. Oder?
Ja, also immer dagegen sollte schon viel früher dagegen vorgegangen worden sein. Also natürlich ist Meinungsfreiheit richtig, aber man sollte nicht so gegen andere Leute ins Feld ziehen dürfen.
Ja, und die Meinungsfreiheit hat ja auch seine Grenzen, ne? Also ich meine, man darf ja auch niemanden direkt beleidigen oder Gewalt androhen und so. Das ist ja, oder Rufschädigung, böswillige Betreiben. Ich dachte, mein erster Impuls war gerade, vielleicht ist es das, was dir noch zur Nationalmannschaft fehlt, einmal von Kramnik des Cheatings besichtigt worden zu sein, weil das dann der finale Ritterschlag ist. Aber das ist der Punkt, den Dennis gesagt hat, das finde ich also am wichtigsten. Man hätte schon viel früher was da machen müssen. Ich meine, es war auf dem offenen Feld, was da passiert. Und wie gesagt, ob das jetzt nun der direkte Grund war, dass Naroditzki gestorben ist oder nicht, ist aus meiner Sicht bis heute unklar. Aber ich meine, das war vorher scheiße und das war nachher scheiße, was er gemacht hat. Man hätte einfach schon vorher was machen müssen. Dass immer erst jemand sterben muss oder eine Tragödie passieren muss, damit irgendwie was getan wird, das finde ich dann auch ein bisschen schwierig.
Ja, das stimmt natürlich, ja.
Auf meinem Zettel habe ich auch noch das Thema Freestyle. Und die Überleitung, Johnny, ist über chess.com, denn da hat Kramnik auch sich über chess.com beklagt. Und chess.com macht jetzt eine neue, ein Play-In nennt man das. Also es wird eine Fortsetzung der Freestyle-Serie geben mit einem Turnier in Waisenhaus im Februar. Und man kann sich bewerben, beziehungsweise man kann auf chess.com mitmachen und dann sich weiter qualifizieren, um dann möglicherweise sogar in Waisenhaus mitzuspielen. Habt ihr da mitgemacht oder wie steht ihr generell zum Thema Freestyle-Chess? Ist das so eures oder bleibt ihr beim klassischen Schach?
Also es gab es ja schon im letzten Jahr ab und zu so solche Play-In-Turniere, wo man dann sich qualifizieren kann. Da habe ich, wenn es zeitlich passt, versuche ich schon auch bei sowas mitzuspielen, weil es einfach Spaß macht und eine gute Gelegenheit ist, gegen gute Gegner zu spielen. Aber die Wahrscheinlichkeit, sich da zu qualifizieren, natürlich sehr gering. Deswegen diese Top-Freestyle-Turniere sind halt immer eine recht geschlossene Sache, wo wirklich nur eigentlich auch wenige dann beteiligt sind. Und ich finde auch, man kriege auch nicht so viel von den Turnieren mit wie jetzt von anderen Top-Turnieren. Aber was ich eine sehr, sehr schöne Initiative fand, war wirklich das Kränke Freestyle Open. Da haben wir nämlich auch beide mitgespielt. Weil es wirklich mal die Gelegenheit war, das dann selbst auszuprobieren, auch im Klassenformat. Und das war echt eine sehr interessante Erfahrung. Und ich fand es einfach schön, wie das bei der Gelegenheit wirklich mit den Masten und der Schachöffentlichkeit geteilt wurde. Und ja, dass das wieder stattfindet, würden wir auch bestimmt nochmal mitspielen. Habt ihr da Infos zu?
Und ich gebe das mal weiter an dich.
Nee, ich glaube, es ist relativ klar, sobald es sicher ist, wird es auch relativ schnell veröffentlicht. Und da noch nichts veröffentlicht ist, ist es noch nicht sicher. Und ich glaube, das ist der tatsächliche aktuelle Stand. Und ich glaube, das habe ich vor 2 Wochen schon mal im Talk gesagt und so. Man kann davon ausgehen, dass Sven da hinter den Kulissen Tag und Nacht dran ackert und jede freie Minute nutzt, das wieder möglich zu machen. Und ich glaube, das ist auch jetzt im Moment so der Fall. Okay. Wenn ich mit ihm telefoniere, ist das auf jeden Fall mein Eindruck, ja.
Also das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Du hast auch gleich in der ersten Runde eine schöne Partie gewonnen. Ja, beim Freestyle, das schafft man im normalen Schach dann nicht.
Gegen wen war das?
Ja, das hat er mit Mediatitel gemacht, dass ich die schnellste Partie gewonnen habe in 8 Züge. Ja. Und das war auch cool, dass wir gegen starke Gegner spielen durften. Ich habe eine Remis gegen Aravind gemacht, eine schöne Partie mit Essipenko gespielt habe, gegen Lekmalien war auch sehr interessant. Also das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass dieses Jahr es...
War auch immer sehr interessant,
ja.
Zu sehen, dann wie viel Zeit die verschiedenen Leute so am ersten Zug schon verbringen. Manche spielen dann viel intuitiver, andere nehmen sich viel Zeit und auch, dass dann doch irgendwie viele in die ähnliche Richtung gehen, andere machen eine komplett andere Herangehensweise an die Stellung. Aber es war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung.
Allein die Namen, die du genannt hast, die Nara, ne, das ist ja seltenst, dass man das in einem offenen Turnier, das waren ja, also zwei, wir hatten alle mal 2-7 oder haben 2-7, die du genannt hast. Und das waren ja schon 4 Namen, die ich da, glaube ich, gehört habe. Das ist ja Wahnsinn. Das hat ja man, da ist man ja froh, wenn man solche Leute in einem Jahr mal irgendwie bekommt.
Ja, genau.
In einem Turnier. Das ist schon klasse.
Mhm.
Ja, gut, wir sind schon bei einer Stunde und das heißt für uns, jetzt kommt die Rubrik Wünsch dir was oder Call to Actions. Die Nara, von dir habe ich mal einen Satz gelesen, die Berichterstattung über Frauen im Schach könnte besser sein, dass du dir mehr Medienresonanz, mehr Berichterstattung über Frauenschach wünschst. Was kannst du da, ja, was wünschst du dir konkret?
Oh, gute Frage. also was ich damals meinte, war, dass es gab irgendwelches Turnier, wo beide Frauen und Männer gespielt haben.
Mhm. Zum Beispiel jetzt die World Rapid und Blitzmeisterschaft. Ich habe da auch immer auf chess.com die Artikel jeden Tag gelesen zum Turnier. Da war immer ein ganz, ganz langer Absatz über das Frauenturnier und dann meistens so ein relativ kurzer über das Frauenturnier. Also das war schon, ich habe schon viel Extremeres gesehen, aber es war auf jeden Fall schon noch unverhältnismäßig.
Ja und das passiert bei vielen Turnieren, Club Europapokal meinte ich.
Ja.
Dann also alle Grand Prix World Rapid and Blitz, wo auf chess.com Männer kriegen ein sehr großes Gericht mit alle Partien, Analyse und alle Insights, Informations und Frauen nur, wer war die Erste, wer war die Zweite, wer wurde Dritte geworden. Also sowas.
Und auch in den Livestreams ist der Fokus schon auch meistens auf den Männerpartien, wenn beides gleichzeitig läuft.
Ja, dieses Jahr habe ich die Finale sehr gut gefunden, dass es gab 2 Partien, die Männer gespielt haben und abwechselnd 2 Partien Frauen, sodass die Kommentatoren könnten an beide Turnieren gut aufpassen. Das hat sehr viel Spaß gemacht, mir zu folgen. Und ja, der Stream war auch gut geführt von Peter, Jovanka und Maurice. Also wir haben Weihnachten zu Hause gefeiert, nicht dort gespielt, aber das hat auch Spaß gemacht von
hier zu Hause
zuzuschauen. Also welche andere Vorschläge könnte ich mir vorstellen, ist ja vielleicht einfach die Turniere, die Turniere, die Einladungsturniere, meinte ich. Es gibt so viele Männer Open-Einladungsturnieren, aber wenig Frauen, also Dortmund ist eins, dann in Deutschland, es gibt auch ein Turnier von Artur Yusupov, es gibt ein sehr starkes Norway Chess und Cairns Cup, wo die Frauen spielen, aber was sonst? Also es gibt ein paar Opens, aber die Einladungsturniere oder die größeren Opens, nicht so viele.
Hm. Okay. Ja, und mal davon abgesehen, was wünscht ihr euch sonst für das Schach oder von dem Jahr 2026?
Ich wünsche mir mehr Seniorenturnieren. Also Jungen, irgendwann habe ich gedacht, ja, also Kinder kriegen immer Unterstützung, ja, also Frauen und also Junge und Mädels. Beim Leistungssport ist es sowieso, dass wir viele Turniere haben, spielen und ein gutes Preisgeld kriegen. Und Senioren ist die eine Kategorie, die für die zum Beispiel Europameisterschaft müssen für alle Kosten selbst tragen und ganz niedrige Preisgeld im Verhältnis zu Open-Turnieren haben. Also, ja.
Wir haben mal einen Simultan gespielt bei einem Seniorenturnier in Rheinland-Pfalz. Ja, das war auch eine sehr gute Atmosphäre auf jeden Fall.
Ja, und sie freuen sich einfach, ein Turnier zu spielen. Und sie. Also, ja.
Und persönliche Ziele für nächstes Jahr?
Ach, persönliche Ziele, das war.
oder offene Fragestellung.
Ach so, okay.
Generell einfach, dass es bergauf geht. Wir viel Erfolg bei der Olympiade. gerade bei, dass ihr vielleicht wieder einen neuen alten Erfolg anknüpfen könnt?
Ja. Ja. Also dieses Jahr hatte ich so eine kleine Schachpause, habe ich
nicht Pause, ich,
nicht Pause eher die...
Es lief nicht so perfekt, wie es hätte sein können. Ja, du hast eher ein bisschen Elo verloren im Durchschnitt, sondern die Europameisterschaft. Also, dass es da wieder nach oben geht, wäre schön.
Ja.
Und Dennis, du würdest dich auch nicht beklagen, wenn es bei dir noch weiter nach oben geht, gehe ich mal davon aus.
Richtig. Und was auch natürlich sehr schön wäre, wenn wir jetzt in der Schachbundesliga unseren Erfolg von vor 2 Jahren wiederholen könnten, da mit dem deutschen Meistertitel. Da sind wir ja auf dem 1. Platz, aber es ist noch, ja, am Ende entscheidet sich wahrscheinlich alles im Match mit Baden-Baden. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir den Erfolg nochmal wiederholen könnten.
Ja. Und Johnny, mit den Chess Tigers geht es auch nach oben dieses Jahr weiter, oder?
Also ich glaube, aus dem letzten Jahr heraus können wir uns nicht beklagen, was so unseren Verlauf und unsere bisherige Geschichte angeht. Und wenn das so weitergeht, wäre es ziemlicher Wahnsinn. Also das ist auch sozusagen natürlich vor allem dank der Kunden und der Leute, die uns da verfolgen, unterstützen und wie auch immer, nur möglich. Und also wenn es nur ansatzweise so gut weitergeht wie im letzten Jahr, dann muss uns da nicht bange sein.
Und das bringt uns zur zum Call-to-Action-Blog, wo wir natürlich nochmal das VIP-Platin-Programm erwähnen möchten. Ende April, zentrale Endrunde der Bundesliga im Hotel Adlon mit Betreuung durch the one and only Jonathan Karlstedt und Schachfotograf Steve Bonhage wird die Teilnehmer in Szene setzen und begleiten, und es gibt exklusive Kaminabende. Also lasst euch das nicht entgehen, wenn ihr Schachfans seid. Sowas gibt's nur einmal. Und dann vielleicht noch der Hinweis.
Ich bin noch gerne hier heute. Guck mal, wer da ist.
Oh, Rainer. Rainer, hi.
Viele Grüße.
Daumen nach oben.
Viele Grüße.
Ja, Rainer. Der
spielt er auch inzwischen für Viernheim?
Ja, Rainer spielt auch für Viernheim. Wir haben gerade in Österreich mit ihm in der Mannschaft gespielt und auch ein paar Tage bei ihm gewohnt. War sehr schön.
Ein Riesentyp. Riesentyp.
Ja, prima. War ja hier auch schon im Schachtalk und gerne auch.
Einer der ersten Gäste, oder?
Ja, ich glaube, ja. Einer der ersten, genau. Ja, unseren Newsletter natürlich gerne abonnieren auf chess-tigers.de. Ganz unten, da findet ihr das Programm. Und nächste Woche im Schachtalk wird zu Gast sein der Niklas Schenk von der Sportschau und wird berichten von seinen Kontakten mit Familie Keimer und wie Wladimir Kramnik ihn angerufen hat und darum gebeten hat, eine Botschaft in die Welt zu verkünden und wie er sich erfolgreich dagegen gewehrt hat. All das gibt es nächste Woche. Johnny, habe ich noch was vergessen?
13. bis 17. Februar Faschings oben in Baden-Baden. Da sind, glaube ich, schon über 100 Leute angemeldet in der wunderschönen LA8 in Baden-Baden. Kennen die Nara und Dennis wahrscheinlich auch da die Räumlichkeiten. Das ist echt ganz nett. Und das wäre cool. Da sind wir auch wieder überraschenderweise mit einem Schachstand vor Ort. Und in voller Chess Tigers Wucht dann da und ein paar schöne Tage.
Prima. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich, Johnny, bei dir und natürlich auch bei euch beiden, Dinara und Dennis, das stärkste und ich sag mal einfach frei raus, auch das sympathischste Schach-Ehepaar Deutschlands. Also vielen Dank für diesen Auftritt und alles Gute fürs Jahr 2026.
Vielen Dank für die Einladung. Alles Gute.
Tschüss. Macht's gut da draußen. Tschüss.
So. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.